I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcasts. Mein Name ist Hanna und ich bin heute auf der Berlinale bei schönstem Sonnenschein bei Bad Banks, den Interviews. Und ich habe einen ganz besonderen Gast. Stell dich doch einmal bitte selber vor.
Hallo, ja, ich bin Lisa Blumenberg, ich bin Produzentin bei Letterboxd Filmproduktion, das gehört zur Studio Hamburg Gruppe und ich habe im Serienbereich zum Beispiel die Serie Blochin von Matthias Glasner mit Jürgen Vogel und Thomas Heinze produziert und aktuell haben wir hier auf der Berlinale am Start Bad Banks, unsere neue Serie.
Das Besondere ist ja auch, wenn man Bad Banks schaut, ich habe die ersten beiden Folgen sehen dürfen, dass im Vorspann steht nach einer Idee von Lisa Blumenberg. Wie kam denn diese Idee zustande?
Ja, das ist schon der Wahnsinn, ne? Über die Bankenwelt eine Serie zu machen. Nee, es war in der Tat so, dass die Finanzkrise von 2008 mich beschäftigt hat und die hat nachgewirkt, auch beängstigt, muss ich sagen, und damals habe ich sehr klar gespürt oder die ganze Welt hat gespürt, wie dünn das Eis ist, auf dem unsere westliche reichen Nationen stehen und dass diese Welt der Hochfinanz existenziell für uns ist, aber offensichtlich dieses System nicht wirklich zu kontrollierbar und zu beherrschen ist. Und gleichzeitig war es ja so ein Black Box für mich und wie für andere auch. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was machen da? Die machen offensichtlich was sehr Hochkomplexes. Da habe ich zum ersten Mal solche Begriffe wie strukturierte Finanzprodukte gehört, die ja sozusagen mit verantwortlich waren, dass diese ganze Immobilienblase in den USA platzte. Ich wollte in diese großen gläsernen Türme rein und es hat mich interessiert, wer sind diese Menschen, die da arbeiten, also was treibt sie an, und ich hatte immer sehr klar irgendwie mal eine These oder ein Gefühl, das kann nicht sein, dass das nur die Gier ist. Das war ja immer so die einfache Antwort. Der Banker-Bashing war sozusagen die leichteste Antwort. Aber mich hat die Frage nach diesem unkontrollierbaren System und dem einzelnen Menschen dahinter interessiert. Und gleichzeitig als Produzentin, das war also 2012, habe ich mich wirklich ernsthaft mit diesem Gedanken befasst. Das war ja noch vor diesem Serienboom, dem Deutschen, muss man wirklich sagen. Und es war klar, unsere Firma und ich wollte mich auch öffnen gegenüber internationalen Co-Produktionen im Fernsehbereich. Und die Banken, die Welt der Hochfinanz ist ein Stoff, den man sehr organisch aus Deutschland und aus Europa heraus erzählen kann, der aber offensichtlich eine globale Relevanz hat und sozusagen auf der ganzen Welt gültig ist.
Jetzt ist ja Luxemburg als Co-Produzent mit eingestiegen. Wie kam es denn dazu und was sagt man zu der allgemeinen, immer noch bestehenden Kritik auch gegenüber Luxemburg? Das ist ja so ein bisschen doppeldeutig fast.
Ja, gehörte mit zu meinen inhaltlichen Überlegungen, wo ist diese Serie am besten angesiedelt. Es bietet sich an für eine für eine mindestens binationale Koproduktion. Und was sind die Hauptfinanzstandorte in Europa? Und das sind natürlich Frankfurt am Main und Luxemburg, natürlich auch als wichtiger europäischer Finanzschauplatz. eigentlich natürlich mehr so aus alten Zeiten bekannt als Steuerparadies. Das ist nicht so ein klassisches Investmentbanking-Land. Da haben wir sozusagen, aber das wird da auch betrieben. Also es war eine inhaltliche Überlegung und gleichzeitig wusste ich, dass Luxemburg, obwohl es so klein ist, eine sehr starke Filmszene hat und auch eine, sagen wir mal, potente Förderung. Und dass ich sozusagen, dass man eine Chance hat, so ein doch aufwendigeres Projekt zu finanzieren. Dass man eben, also dass ich von vornherein nicht als Auftragsproduktion, Fernsehauftragsproduktion angehen wollte.
Ich fand ja auch toll, mal so ein bisschen neue Bilder zu sehen und mal eine neue Sprache zu hören. Also ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, noch nie eine Serie oder einen Film aus Luxemburg gesehen. Und es war einfach mal toll, neue Bilder zu sehen.
Ja, also Luxemburg war für unser Projekt wirklich perfekt, also weil wir konnten die Stadt als Luxemburg erzählen. Es wird ja viel in Luxemburg gedreht, aber 99% der Filme spielen haben natürlich überhaupt nichts mit Luxemburg zu tun, das sind Studioproduktionen oder sonst was. Aber bei uns, wir konnten diese wahnsinnige EU-Architektur nutzen, die es da gibt, mit riesigen Kongresshallen, mit riesigen Übersetzern, also was wir dann auch brauchten für die politische Ebene, die wir ja auch in Bad Banks erzählen. Und gleichzeitig dieser ja eigentlich sehr charmante, eigenwillige Provinzort Luxemburg mit dieser riesen Klippe mitten in der Stadt, der ist sehr attraktiv. Und die Mehrsprachigkeit der Luxemburger mit Deutsch und Französisch als Amtssprache und Deutsch, Französisch und Luxemburgisch und Englisch sprechen die sowieso alle. Und diese Internationalität dieser Welt konnten wir sowohl von der Besetzung als auch von der Welt, die wir erzählen, die nämlich international ist, absolut nutzen.
Ja, das ist schon erwähnt, die Klippe. Da gibt es so eine wunderschöne Szene, wo so ein Auto nachts lang fährt, ne? An dieser Klippe. Das sah ja wunderschön aus, habe ich noch nie gesehen.
Ja, das ist ein wahnsinnig stimmungsvolles Bild und wir hatten, also unser Kameramann Frank Klamm hat da Großes geleistet in unserer Serie. Also ich finde, das ist wirklich ein sehr cooler, toller, eigener Look. Also wie wir ja insgesamt schon, also sozusagen unser Ziel war es, ein internationales Niveau zu bekommen mit der Serie und trotzdem gleichzeitig eine individuelle Handschrift zu haben, was sehr eigenes, also nicht irgendwas nachzumachen. Und das da spielt die Kamera natürlich eine große Rolle und die Regie von Christian Schwocho, der sich ja auch ganz tief in die Recherche begeben hat und wirklich also mit Dutzenden von Bankern und Menschen aus der Branche gesprochen hat, in Frankfurt, in New York, London vor allen Dingen auch, und es geschafft hat, in diese verschlossene Welt reinzukommen, um wirklich einen Geschmack und ein Gespür zu bekommen.
Jetzt hattest du ja eingangs schon gesagt, dass dich besonders interessiert hat, was hinter den Menschen steht, ob es nur die Gier ist oder noch mehr. Du deutetest an, dass es mehr sei. Was steckt denn noch dahinter als nur Gier? Darfst du das schon verraten oder spoilert das die Serie?
Das darf ich verraten, also weil, also wir haben alle, also ich habe ja dann Oliver Kienle angesprochen, junger Autor, und habe gesagt, das ist die Grundidee, das ist das Setting, das hast du Lust, dich mit dir mehr in diese Welt reinzubegeben. Und natürlich hat Oliver Kienle genauso wenig Ahnung von dieser Bankenwelt gehabt wie ich, aber das heißt, man ist ja immer auf der Suche nach dem Universalen hinter einer Idee, die man vielleicht erstmal nur intuitiv hat. Und das ist bei uns ganz klar, es geht um den Wert von Menschen. Und die Tatsache, dass jeder Mensch sich wertvoll fühlen will. Und in der Bankenwelt hast du vermeintlich 1:1 jeden Tag erfährst du, wie dein eigener Wert ist. Nämlich am Ende des Tages weißt du, wie viel Geld du für die Bank verdient oder verloren hast. Und das ist ein sehr starker Antrieb für Menschen. Und Und wir lernen ja sehr komplexe und ambivalente Figuren kennen und merken, dass jeder wirklich einen sehr eigenen Antrieb hat. Und irgendwann hat das mit Geld nichts mehr zu tun. Das ist mehr die, das ist dann die Währung. Die Währung für Anerkennung, für den eigenen Wert. Aber es geht nicht um Geld anhäufen beim Einzelnen.
Wir merken ja auch schon in den ersten Folgen, es geht ja auch so ein bisschen um, dass man auch im Team spielt. Denn auch der Hauptcharakter hat ja auch Probleme, wenn sie alles alleine machen muss. Das spielt ja auch eine große Rolle, oder?
Ja, also es ist wie in einer, ich sage ja auch manchmal, es ist eine Working-Place-Geschichte. Und es geht auch darum, wie Teams zusammenfinden, wie Hierarchien durchgerüttelt werden, wenn jemand Neues kommt, wie man sich positioniert, dann in auch unausgesprochenen Hierarchien, weil die Bankenwelt ist flach. Also da ist ja Barry Atzma, der den Investmentbanking-Chef spielt, der sitzt wirklich mit jedem der Banker, Investmentbanker sozusagen auf einer Etage. Die sind da permanent im Kontakt. Aber trotzdem, natürlich gibt es alles. Und es gibt diese Machtspiele und Bündnisse, die man eingeht. Loyalität ist ein Riesenthema in der Show. Und der Mangel an Loyalität, ehrlich gesagt.
Du hattest vorhin ja auch schon den Autor Oliver Kienle genannt. Ich fand es ja sehr interessant, im Vorspann sieht man ja Story Created by Oliver Kienle, dann den Writers Room aufgezählt und dann nach einer Idee von dir. Wolltet ihr das in den Vorspann wirklich drücken, dass der Writers Room explizit erwähnt wird? Das habe ich jetzt in der US-Serie zum Beispiel noch nie gesehen.
Ja, also wir haben uns bemüht, sozusagen deutlich zu machen, wie in welcher Teamarbeit das Ganze entstanden ist und trotzdem deutlich zu machen, wer sozusagen kreativ da auch führend war. Und ich finde, dass die Autoren des Writers Rooms, die ja sozusagen in einem, man kann sagen, dritten Schritt dazu kamen, nämlich erst nachdem Oliver und ich wirklich sehr lange an diesem Grundsetting gearbeitet haben und er sozusagen wirklich die Story und die Figuren kreiert hat und auch schon ein erstes Buch da war, dann kamen erst die Autoren dazu im Writers Room, Jan Galli und Jana Burbach, um nochmal sozusagen wirklich den Staffelbogen fein zu tunen, um sich auch Recherche aufzuteilen, weil das ist ja eine gigantische Recherchearbeit, die wir da über Jahre gemacht haben. Und diesen Prozess, dieses gemeinsame Entwickeln im Writers Room, die dann immer mal ein, zwei Wochen getagt haben, war ein ganz wichtiger Weg für alle.
Würdest du sagen, dass das eine Folge auch des von dir auch angesprochenen Serienbooms ist in Deutschland? Dass man jetzt doch auch mehr Rücksicht fasst auf die Autoren gibt?
Ich finde das absolut überfällig. Ich bin immer noch irritiert, wenn auf Festivals Serien vor allen Dingen als sozusagen über die Regie angekündigt werden, ohne deren Leistung zu einzuschränken. Aber das ist die Autoren sind die Urheber und stehen ganz vorne bei allen Büchern, aber bei den Serien erst recht.
Wenn man jetzt über den Serienboom spricht in Deutschland, denkst du manchmal auch so, oh Gott, vor 3 Jahren wäre das gar nicht denkbar gewesen? Auch, dass wir jetzt in der Berlinale zum Beispiel, neulich war das Panel ja bei den Series Days, es war rappeldicke voll, Leute mussten, wurden rausgehalten und ich habe das Gefühl, dass jetzt endlich mal richtig was passiert in der Branche. Siehst du das auch so oder denkst du, da könnte noch so viel mehr gehen?
Also es ist ein absoluter Umbruch. Die Fernsehwelt durch die neuen Player, selbstverständlich durch aber auch die Möglichkeit, überhaupt in neuen Konstellationen, ungewöhnlichen Konstellationen zu denken. Wie das Italien, die Rai hat schon vor Jahren zusammen mit HBO co-produziert. Also Systeme, die eigentlich nicht kompatibel sind, zusammenzubringen, um High Quality zu produzieren. Das ist ein Riesenumbruch. Also in Deutschland, was wirklich wichtig wäre, ist noch eine größere Verlässlichkeit in den Fördersystemen. Also sowas wie der German Motion Picture Fund, der wirklich dann auch zuverlässig für Fernseh- und Serienproduktion, wenn er nicht schon leer ist, weil er nicht zur Verfügung steht. Und diese Planungssicherheit bei so hochkomplexen Projekten wie Serien, wo du einen Riesencast zusammenhalten musst, die besten Kreativen, die in der ganzen Welt gefragt sind, brauchst du eine Verlässlichkeit in der Finanzierung. Und da kann man in Deutschland noch die Bedingungen verbessern.
Jetzt wird ja Bad Banks fast parallel in Deutschland gezeigt auf ZDF und Arte, also ich glaube vom 1. bis zum 5. März. Ne? Ja. Wie kam es zu dieser doch sehr engen, zeitnahen Ausstrahlung?
Ja, ich glaube, das ist wirklich auch diesem Paradigmenwechsel und dem Umbruch in der Branche geschuldet. Es ist ja nicht nur, dass die Serie linear direkt hintereinander ausgestrahlt wird auf zwei Sendern, sondern sie ist ja auf beiden eine Woche vorab, nämlich ab dem 22. Februar in den Mediatheken von ZDF und Arte. Das heißt, dass man dahin geht mit dem Programm, wo die Zuschauer sind. Und gerade wenn du mit Programmen andere Zuschauer erreichen willst und Programme dann auch über einen längeren Zeitraum sozusagen einen Bass und eine Aufmerksamkeit entwickeln können. Für mich bedeutet das, und es bedeutet ganz automatisch, dass die einzelne lineare Quote nicht mehr so eine Aussagekraft hat. Und ich finde es toll, dass ZDF und Arte so weit sind und so innovativ, auch in der Programmierung, und diese neuen Wege gehen.
Ja, auch schön für Serienjunkies natürlich, dass sie da auch direkt einfach Zugriff haben. Die letzte Frage, die wir immer noch den Interviewpartnern stellen, ist: Was war dein letzter Binge oder deine letzte Serie, die dich besonders bewegt hat? Fällt dir da etwas ein?
Ja, das war Westworld. Westworld in seiner Abgründigkeit, in dieser Faszination, die ich habe, sich auseinanderzusetzen, was ist der Mensch, zu was ist er fähig und ist die Maschine nicht menschlicher als der Mensch, der sie gebaut hat. Das ist, finde ich, große Themen. Und
du freust dich auf die zweite Staffel?
Auf jeden Fall. Ich freue mich, bin gespannt, in welcher Welt es jetzt ist.
Ja, super, Lisa. Dann vielen Dank für das schöne Gespräch. Und liebe Hörer, schaltet gerne ein oder schaut ab 22. schon in die Mediatheken von Arte und ZDF Bad Banks. Dankeschön.
Vielen Dank.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.